Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir eine etwas andere Folge für dich am Start, denn heute wird es weniger analytisch und eher emotional. Oder wie siehst du das, Lotte?
Ja, also wir machen ja oftmals Tippsfolgen, wenn ich das so nennen darf, wo es darum geht, wie kann man seine VO2 Max erhöhen oder keine Ahnung. Es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Dinge, die uns interessieren im Zusammenhang mit Training. Und heute wird es tatsächlich ein kleines bisschen emotionaler.
Ja, und das ohne den klassischen Podcast-Gast, den wir hier festnageln auf seine sportliche Karriere oder seine erreichten Erfolge. Wir haben einen Gast, aber wir wollen zuerst über so ein bisschen über das Thema sprechen und auch über ein Projekt, das uns natürlich so ein bisschen am Herzen liegt. Und steigen da vielleicht auch zu Beginn unserer Karriere ein. Also jedenfalls steige ich damals, ganz, ganz früher, als ich angefangen habe, mein Wissen über Sport und Fitness ins Internet hinauszuschreien. Zu diesem Zeitpunkt kehre ich jetzt zurück und möchte hier einmal auch ganz kurz darauf eingehen, warum ich das gemacht habe.
Okay, das ist ja schon wirklich der Urschleim, wo du anfangen möchtest,
Das
also
ist
ungefähr 1950.
ja 1900, es war sogar noch im Krieg, 43, habe ich
Oh.
gedacht. Jetzt wird's Zeit. Nein, natürlich nicht, aber manche haben die Geschichte ja noch nicht gehört. Ich war ja früher fett und faul. Wenn jetzt Zigaretten auch nochmal mit ähnlichen Buchstaben beginnen würden, hätten wir einen Dreierpack, fett, faul, geraucht und gesoffen. Und Pizza war mein Lieblingsgericht und dann habe ich gedacht, so geht's nicht weiter. Nein, eigentlich habe ich gedacht, ich höre jetzt auf zu meckern. Akzeptiere das. Oder ich ändere was. So, ich habe mich fürs Ändern entschieden, war eine dumme Idee, ist ein langer Weg, hat mich viele Stunden Training gekostet, aber da bin ich eben jetzt und ich habe gemerkt, Sport kann ein Leben verändern.
Ja, definitiv würde ich auch sagen.
Ja, ist vor mir noch niemandem auf der Welt aufgefallen, das hat noch nie jemand irgendwo festgestellt.
Also du hattest diese lebensverändernde, dieses Erlebnis, dieses
Ich
Erweckungserlebnis,
hatte
über
dieses
das wir ja schon öfter
Erweckungserlebnis.
gesprochen
Ja,
haben in
genau.
unserer Mission hier.
Genau. Und ich bin immer noch dabei, dass Leute davon erfahren und Leute das teilen, sich zum Vorbild nehmen und die frohe Botschaft in die Welt tragen.
Also du meinst, dass sie jünger werden und
Ja.
zur Gemeinde dazukommen.
Ja. Ich glaube, wir hoffen alle, dass wir jünger werden. Auf jeden Fall ich in meinem Alter. Aber ja, man merkt, heute ist ein bisschen lockerer. Nein, es geht uns tatsächlich so ein bisschen darum. Für manche ist das ja selbstverständlich, ne? Die sind mit Sport aufgewachsen, die bewegen sich quasi im Schlaf, die haben kein Problem mit einem Marathon unter 3 Stunden und alles ist super und alles ist toll. Es gibt halt aber auch ganz viele Menschen, für die ist das völlig utopisch.
Ja, ich würde tatsächlich sagen, ja, es gibt Menschen, die seit dem Babyteich eigentlich nie aufgehört haben zu schwimmen.
Ja,
Und
ja.
ja, und andere müssen das dann eben im Erwachsenenalter sich nochmal hart erarbeiten.
Richtig.
Also meistens haben wir ja schon in der Schule irgendwie wenigstens mal das Seepferdchen gemacht, aber so kraulen lernen ist ja immer so eine Sache.
Ja, genau. Und uns ist halt auch immer noch wichtig, also bei Lotta, nein, ich habe Lotta einfach mit in die Mission mit reingenommen. Ich glaube, du hattest nicht so ein Erweckungserlebnis. Deins war eher negativ, als wir dann das erste Mal gemeinsam joggen waren und du gemerkt hast, mein Joggen ist nicht dein Joggen. Ich
Puh, also ehrlich gesagt weiß ich das schon gar nicht mehr so genau.
weiß, es gibt noch Bilder aus diesem Winter, da sind wir zurückgekommen mit vereisten Haaren.
Ja, aber da bin ich ja eigentlich hart gesotten und mich stört sowas nicht. Es war wahrscheinlich eher das Problem, dass es vielleicht zu schnell oder zu lang oder irgendwas war.
Ungewohnt auf jeden Fall. Aber wir sind bis heute daran interessiert, diese Bewegung weiterzugeben. Also Leuten zu vermitteln, Sport ist gut, Sport ist toll, Sport bereichert dein Leben und Sport kann eben auch dein Leben verändern, je nachdem, wie das Leben aussieht. Man möchte ja nicht, dass es negativer wird, es soll auf jeden Fall positiver werden. Und das hat uns recht früh dazu gebracht, eben auch unseren DIY-Triathlon ins Leben zu rufen. Also damals aus der Community raus, also quasi faktisch von euch, war so oftmals so das Thema, na, bei einem Wettkampf starten. Ja, die Triathleten sind halt so ambitioniert und da möchte man nicht als Letzter aus dem Wasser gehen. Und dann haben wir halt gesagt, ja, dann machen wir das doch unter uns. So, ihr macht das, schickt uns die Ergebnisse, wir listen die auf, nicht irgendwie sortiert nach Zielzeit, sondern nur, wer als erstes eben einreicht, steht oben. Und Dann hat jeder sein Triathlon und konnte da Erfahrungen sammeln und findet eben in unseren schönen Sport damit. Also so niedrigschwellig ein Angebot machen, einen Einstieg ermöglichen. Und das haben wir dieses Jahr auch wieder gemacht. Wir haben das nicht so an die riesengroße Glocke gehängt. Das ist tatsächlich aktuell auch noch möglich. Wir haben die Zeit verlängert. Man kann das noch bis Ende Oktober absolvieren. Und wir haben in der Corona-Pandemie angefangen, das Ganze mit einem guten Zweck zu verbinden.
Ja, eigentlich haben wir zwei verschiedene Sachen gemacht. Also vorher war das quasi so Do-it-yourself-Triathlon, aber mehr oder weniger natürlich immer auf Vertrauensbasis, aber man hat jetzt keinen Blumentopf gewonnen oder so. Und jetzt kriegt man eine Medaille. Also
Ja.
seit 2020 haben wir die Medaille. Die ist auch jedes Jahr ein bisschen anders.
Ja.
Und zusätzlich gibt es ein Spendenziel, genau, weil wir
Genau.
nämlich eben gedacht haben, für uns selber ist es natürlich toll, einen Anreiz zu haben, diesen Wettkampf zu machen. Manchmal nimmt man sich irgendwas vor, was einen herausfordert, oder man nutzt es als Testwettkampf, zum Beispiel für die Saison. Die ist ja jetzt größtenteils vorbei, aber für viele ist es trotzdem nochmal nett, irgendwie so einen Abschluss zu haben. Und also es gibt die verschiedensten Gründe, warum man die DIY-Triathlon machen sollte.
Ja, man sollte sich auf jeden Fall, wenn man ihn nicht kennt, ihn angucken. Der Link ist in den Shownotes. In dieser Folge sind ganz viele Links da. Also ich kann echt empfehlen, Leute, guckt da rein. Wir haben da nämlich auch von unserem gleich zugeschalteten Gast ein paar Links drin und natürlich auch einen Link zum Spendenziel. Beziehungsweise wir packen auch, ja, nee, wir packen den Link zum Spendenziel mit rein und da findet man auch die Möglichkeit, nochmal zu spenden, wenn man möchte. Wenn man jetzt nicht beim DIY dabei sein möchte, kann man das darüber trotzdem tun. Denn wir haben dieses Jahr, also wir haben jedes Jahr für einen wichtigen Zweck gesammelt. Dieses Jahr ist ein bisschen persönlicher geworden für uns, weil eben dieses Interview zustande kam, das gleich zu hören ist, mit der Jenny. Und wir haben dieses Jahr gesammelt oder wir sammeln noch für den Verein Fontanherzen e.V. Und das war für uns auch eine völlig neue Sache, denn es werden jedes Jahr gar nicht so wenig Kinder geboren, die nur ein halbes Herz haben. Und damit lebt es sich schlecht. Und das ist sehr anstrengend und sehr nervenaufreibend. Und da haben wir gedacht, unseren DIY-Triathlon, der soll nicht nur Leuten eben was bringen, die mit Sport ihr Leben verbessern können. Das ist schon toll. Ich finde, das alleine ist schon wert, die Arbeit zu machen, dass Leute merken, auch jetzt gerade was den Triathlon angeht, Mensch, ist das ein toller Sport, das möchte ich öfter machen, da möchte ich mehr rein, weil wir den Triathlon einfach auch für einen so tollen Sport halten. Er ist sehr vielseitig, man kann daran wachsen im Leben, man kann seine Grenzen austesten, man kann ja, ganz schön viel erreichen, wenn man das macht. Jonas Deichmann ist eines der größten Beispiele, was man alles schaffen kann, wenn man möchte. Und dann damit aber auch noch so einen guten Zweck zu verbinden und zu unterstützen, das ja, ist einfach eine tolle Sache für uns. Und an dieser Stelle auch herzlichen Dank an alle, die sich bis jetzt angemeldet haben. Es gibt Leute, die machen jedes Jahr mit. Das ist großartig und das freut uns riesig. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist eine tolle Unterstützung und das motiviert uns natürlich auch jedes Jahr. Und ja, in dem Zusammenhang haben wir Jenny Romanowski eingeladen. Jenny ist im Sport auch ein klein wenig aktiv, hat da auch ein bisschen was auf die Beine gestellt und ja, kann uns auch mehr zu einem Leben mit einem quasi Fontanherzkind erzählen.
Genau, also Jenny ist quasi selbst betroffen, weil eins ihrer Kinder genau diese Herzkrankheit hat und mit einem halben Herzen nur auf die Welt gekommen ist. Und da wir nicht die Experten sind, darin zu erklären, wie genau das abläuft oder was das mit was für Komplikationen das verbunden ist, wollten wir mit ihr darüber sprechen und natürlich auch ein bisschen darüber, was Sport damit zu tun hat und auch wie der Sport dazu beigetragen hat, dass sie eben aus dem Ganzen doch noch was Positives macht.
Ja, und sie war auch nicht untätig und hat eine kleine Veranstaltung ins Leben gerufen, an der auch wir dieses Jahr teilnehmen. Alle groß und klein, die mal ein bisschen oder ein bisschen viel laufen wollen, sollten die Ohren spitzen, jetzt dabei bleiben, denn der Heartbeat Ultra ist genauso wie der DIY-Triathlon eine ganz besondere Veranstaltung.
Genau, also falls jemand noch auf der Suche ist nach einer coolen Veranstaltung für den Saisonabschluss, dann wäre das auf jeden Fall eine Empfehlung. Man muss sich noch nicht mal festlegen, ob man jetzt Halbmarathon, Marathon oder noch mehr laufen möchte. Man kann mehr oder weniger, aber dazu ja, später gleich.
Genau. Wir freuen uns auf das Interview mit Jenny und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
So, erstmal hallo und herzlich willkommen, Jenny. Wir freuen uns sehr, dass du hier im Podcast zu Gast bist.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Wie geht's dir denn heute?
Gut.
Klassische Einstiegsfrage.
Wir haben gehört im Vorfeld, dass du einen sehr straffen Zeitplan hast. Deshalb dachte ich, vielleicht bist du gestresst oder irgendwas.
Ja, das ist normal bei mir. Der Zeitplan ist immer sehr straff und immer alles sehr stramm getaktet. Ich habe mir aber eine große Lücke für euch gelassen. ich war am Wochenende in Tirol und muss ganz viel jetzt nachgeholt und nachgearbeitet werden. Deswegen ist es ein bisschen
okay.
Das ja. Wird aber spannend. Ein verlängertes Wochenende in Tirol?
Ja, genau. Es war die Tour de Tirol. Das ist so ein Etappenberg-Renntrail.
Okay.
Genau, also von deinen Bergrennen wirst du wahrscheinlich nachher auch noch ein kleines bisschen berichten. Das kann man auch sehr schön verfolgen bei Instagram, wo du immer alles rumspringst und was du da für krasse Sachen machst. Wir wollen ja aber heute vor allem ein bisschen drüber sprechen, was es für dich auch als Betroffene ausmacht. Du bist ja Mutter eines Kindes, das mit einem halben Herzen geboren wurde. Da wir jetzt nicht so die Experten sind, was das angeht und wie sich das auswirkt, kannst du vielleicht am besten erklären, was das genau ist, wie dieses Krankheitsbild aussieht und auch, ja, was das für Auswirkungen natürlich auf dich und deine Familie hat.
Ja, genau. Also Tore, das ist mein großer Sohn, der ist 9, ist mit einem sogenannten hypoplastischen Linksherz geboren worden. Das bedeutet, Tore hat nur die rechte Seite seines Herzens, ne? Die rechte Vor- und die rechte Hauptkammer. Kurz heißt es HLHS. Genau. Und es gibt Kinder, die haben das auch noch andersrum. Das ist dann eben, dass nur die linke Seite ausgebildet ist. Tora hat das Glück, dass bei ihm die Anlage links gar nicht da ist. Das heißt, sein ganzer Körper ist darauf konzentriert, wirklich nur mit der rechten Seite zu funktionieren. Manche Kinder haben links nur so was Halbfunktionierendes noch. Mhm. Das ist so, ne, ein Muskel, der nicht wirklich funktioniert, aber trotzdem benutzt wird oder durchblutet werden muss. Ne, das ist eher nachteilig in dem Fall. Genau. Und solche Kinder werden in mindestens 3 großen Operationsschritten umgebaut, der Kreislauf, zu einem sogenannten Fontan-Kreislauf. Ist benannt worden nach Professor Fontan. Und genau, Tore ist quasi ein Fontankind. Bei ihm funktioniert der Herz-Lungen-Kreislauf passiv. Das Blut fließt quasi in die Lunge und wird nicht wie bei uns in die Lunge gepumpt. Mhm. Das sorgt für einen höheren venösen Druck unter anderem. Höheren Lungendruck und das hat eine Folgeerkrankung begünstigt, das sogenannte Eiweißverlustsyndrom. Das ist bei Tore in der Lunge, was eine lebensbedrohliche und sehr, sehr schlecht erforschte Erkrankung ist. Genau, und das ist so, neben noch ein paar anderen Baustellen, die er hat, ist das so sein Hauptthema eigentlich gesundheitlich.
Also kann man sagen, er ist quasi mit einem halben Herzen geboren, was ja schon gefährlich ist. Dann wurde das quasi operativ quasi in Anführungsstrichen repariert. Also diese Eingriffe sind ja dazu da, dass der Kreislauf dann mehr oder weniger flüssig läuft. Mhm. Das hat aber zur Folge, dass da quasi eine zweite Krankheit entsteht, die genauso gefährlich oder vielleicht sogar noch gefährlicher ist.
Ja, leider bei manchen Kindern. Und man weiß auch gar nicht, warum das bei einigen Kindern entsteht und bei anderen nicht. Es gibt auch Kinder, die haben das im Darm. Also das sind beides lebensbedrohliche Erkrankungen. Tore hatte auch einige lebensbedrohliche Situationen. Die erste, dadurch war überhaupt erst klar, dass er das hat. Auch wenn wir das schon länger vermutet hatten. Es ist schwer, dass bevor die Kinder nicht in diesen lebensbedrohlichen Zustand kommen, es ist schwer, das zu beweisen, dass sie das haben. Genau, und die Kinder, es ist ganz merkwürdig, weil es gibt Kinder, die haben gar keine Anzeichen und man kann wirklich nicht sagen, warum das einige Kinder entwickeln und andere nicht. Es gibt so Indizien, wenn man sich das mal so anguckt in den letzten Jahren, wenn man sich die Kinder anschaut und die Entwicklung, gibt es so Indizien, woran man das festmachen könnte, aber da fehlt es einfach ganz extrem an Wissensbündelung und an Forschung, damit man das frühzeitig erkennen kann, ne? Wir haben leider recht viele Kinder, die daran dann auch sterben, weil es einfach viel zu spät diagnostiziert wird, ne? Oder falsch diagnostiziert. Thema Lungenentzündung, ne? Das sieht halt aus wie eine Lungenentzündung oder ständig wiederkehrende Lungenentzündungen.
Das heißt, es wird Proteinverlustsyndrom genannt.
Eiweißverlustsyndrom,
Eiweiß,
genau. Also im
Entschuldigung,
Prinzip,
ja.
das kann man sich ganz gut so vorstellen, dass durch den erhöhten Druck also in den Venen und so, wird
Ja.
Lymphbahnen laufen ja zwischen den Gefäßen, wird
Ja.
die quasi gepresst und die wird abgepresst bei Tore in die Lunge, die Lymphe.
Ja.
Und es fließt Lymphe in die Lunge. Da gehört natürlich überhaupt keine Lymphflüssigkeit rein. Und dann
Ja.
liegt die da so rum. Und was passiert, wenn Lymphe fest wird? Das kennen wir alle, wenn wir große Verletzungen haben, dann entsteht ja dieses weiße, feste Material.
Ja, die Kruste, die man so gern abkrubbelt.
Das ist Fibrin.
Ja.
Und das hat ja so die Konsistenz wie so ein gekochter Tintenfischring. Und das ist bei Kindern mit einem Eiweißverlustsyndrom in der Lunge, ist das in der Lunge. Und das wird immer mehr und mehr und mehr und mehr. Die Kinder werden immer schlechter belastbar, werden immer blauer, der Sauerstoffmangel ist immer schlechter. Die sind immer öfter krank und dann fängt das so an mit ständigem Husten. Und dann wird immer gedacht, das sind Infekte. Und dann liegt man schon wieder im Krankenhaus mit einer Lungenentzündung in Anführungszeichen. Und irgendwann drohen die zu ersticken. Und dann versuchen die sehr, sehr qualvoll diese Lymphe, die festgewordene, da rauszuhusten. Und bei Tore hatten wir das große Glück, dass ich Sauerstoff hier zu Hause habe. Und als er da diesen Erstickungsanfall hatte, habe ich ihm ganz hochdosiert Sauerstoff gegeben. Dadurch weiten sich die Atemwege. Und dann konnte er das wirklich unter großen Schmerzen abhusten. Dann kam so ein handflächengroßer Kast, so nennt sich das, raus.
Ja.
Ne? Das ist total krass, weil das sieht aus wie ein Abdruck von einer Bronchie, wie ein Gipsabdruck.
Ja, weil sich
Und
das da so quasi reinlegt, ne, und dann anpasst, ja.
das ist Wahnsinn. Und dann wundert man sich natürlich auch gar nicht, warum das Kind seit Monaten nicht mehr belastbar war. Das hat einfach alles verstopft. Der hat einfach
Ja.
keine Luft mehr bekommen, ne? Und dann die Diagnose war dann sofort klar. Wir sind dann mit dem Helikopter direkt in eine Spezialklinik geflogen und dann geht das so seinen Gang, ne?
Oh Gott, und du hast gesagt, er hatte das schon ein paar Mal.
Er hat schon zweimal vorher so kleine Brocken ausgehustet und dann dachte halt der Kinderarzt oder unser Kardiologe, das ist vielleicht so ein Rest von seiner Lungenentzündung oder Bronchitis, die er da halt ständig hat, weil
Ja.
man das nicht sieht. Im Röntgen sieht es aus wie eine Lungenentzündung.
Ja.
Es gibt so andere Indizien, die darauf hindeuten, zum Beispiel, dass die Kinder nicht mehr wachsen und nicht mehr zunehmen. Denn Wachstumshormone werden auf Proteinen getragen und Lymphe sind Proteine und ne, dann die Kinder wachsen halt nicht mehr. Die sind total klein und leicht und haben keine Muskulatur. Das sind alles so Anzeichen, aber man kann das halt nicht beweisen.
Ja.
Das klingt jetzt alles auch nach einer sehr, sehr langen Odyssee. Also ich weiß ja nicht, wann ihr herausgefunden habt, dass euer Sohn überhaupt so einen Herzfehler hat. Und dann muss man ja auch das alles irgendwie in die Gänge leiten mit dieser OP. Und dann hat diese OP eben weitere Komplikationen nach sich gezogen. Das zieht ja extrem viel Kraft wahrscheinlich und ist ja auch irgendwie eine Situation, der man sich nicht so gewachsen fühlt, wenn man da nicht weiß, was ist denn das jetzt eigentlich? Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, das stellt ja das ganze Leben auch in Frage, weil das Leben des Kindes steht ja auch auf dem Spiel.
Ja, ich würde ganz kurz andersrum die Frage stellen, wann habt ihr denn quasi die Diagnose bekommen, dass nur ein halbes Herz da ist?
Gott sei Dank schon in der Schwangerschaft.
Oh,
Also in der
okay.
20, ja, weil die Kinder versterben in der Regel. Also weil das ist einfach wir haben das in der 20. Woche erstmals gesehen im Ultraschall, da habe ich es schon gesehen, der sogenannte Vierkammerblick. Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, weiß man, wie das aussehen muss. Und da waren eindeutig nur zwei Kammern. Und dann hat die Ärztin halt so, ja, der zappelt auch ganz schön. Und wir gucken in 3 Wochen nochmal. Und dann an der 23. Woche, da war das sofort klar, okay, das ist das. Bei uns war das Thema noch super kleines, leichtes Kind. Dann war auch gar nicht klar, ob er überhaupt operiert werden kann. Dann haben die einen Spezialisten geholt, der einzige ist, der so kleine Babys operieren kann, weil die Kinder müssen spätestens am 5. Tag operiert werden und sind vorher mit einem Medikament, das den sogenannten Ductus offen hält, den alle Kinder nach der Geburt oder während der ganzen Schwangerschaft ist der geöffnet und versorgt die Kinder. Und nach der Geburt schließt er sich nach Minuten, nach Stunden und bei sehr wenigen Kindern auch erst nach 2, 3 Tagen. Und sobald der Ductus zu ist, muss der richtige Kreislauf anfangen zu arbeiten. Und mit einem halben Herz geht das nicht. Und die meisten Kinder versterben doch relativ häufig nach der Geburt, weil bis rausgefunden wird, was das Problem ist, wenn die auf der Brust der Mutter liegen.
Ist
Da
schon
muss man
früh,
schon
ja.
Glück haben, dass dann wirklich schnell und gut und rechtzeitig gehandelt wird einfach, ne? Und wir haben direkt schon in der Spezialklinik Tore entbunden dann.
Ja, das, wenn man das vorher weiß, ist das ein großer Vorteil. Und wenn man dann
Ja,
auch Leute hat,
genau.
ja. Also da, aber das ist ja dann eigentlich auch schon ein großes Glück, dass man das so früh dann vielleicht bemerkt.
Absolut,
Ja.
absolut.
Genau, aber alles, was danach kam, war quasi noch nicht gut genug erforscht, dass es euch schon nach der OP mitgeteilt werden konnte und gesagt wurde, es könnte sein, dass dann zum Beispiel dieses Eiweißverlustsyndrom auftritt und das hat diese und jene Symptome und so weiter. Also das musstet ihr dann quasi selber ein bisschen rausfinden, Learning by
Ja.
Doing mäßig, also so schlimm das jetzt auch klingt.
Das ist mit solchen Kindern so. Es geht anderen Eltern, die Kinder mit einer seltenen Erkrankung haben oder mit einer sehr schweren, seltenen Erkrankung, leider häufig so. Das ist so ein vielschichtiges Ding, weil so viele, also das Herz-Kreislauf-System ist so ein sensibles System, das so anfällig ist. Und da gibt es so ganz, man muss so viel, also das ist wirklich, man ist als Eltern dann schon auch teilweise mehr Mediziner als die Mediziner. Also die fragen mich im Krankenhaus auch, ne? Wenn wir ins Krankenhaus, wir sind recht regelmäßig im Krankenhaus und dann geht es an Frau Romanowski, Sie haben die Medikamente wieder dabei, weil das sind so Medikamente, die man nicht so schnell bekommt und in der Dosierung müssen die extra angefertigt werden, ne? Und dann werden den Krankenschwestern und Krankenpflegern wird dann von den Ärzten auch gesagt, wenn was ist, fragen Sie die Frau Romanowski, die kennt sich da am besten aus. Also das ist Know-how der Eltern, ist da wirklich lebenswichtig für die Kinder.
Ja, klar, weil sag mal, ein normaler Arzt, der sehr viel Krankheitsbilder abdecken muss, da ja gar nicht so der Fachmann auch sein kann, weil er wahrscheinlich so auch mit vielen anderen eben zu tun hat. Und es ist ja auch nicht die einzige so seltene Krankheit, wenn der Arzt sich dann mit allen auch noch so auskennen muss. Das ist klar, ne? Wenn man als Elternteil, da sitzt man ja auch 24 Stunden quasi an der Krankheit und sammelt dann auch über Jahre Wissen und wird da irgendwie zu einer Fachfrau oder zu einem Fachmann. Ich glaube, es lässt es schon so ein bisschen erahnen, aber wie beeinträchtigt euch als Familie diese Krankheit?
Extrem. Also man muss dazu sagen, ich habe noch ein Kind, der ist 5 und gesund. Und der ist genau das Gegenteil. Also Tore ist ein sehr ruhiges Kind, hochsensibel, sehr zurückhaltend. Der hat ein diagnostiziertes ADS. Das haben ganz viele Kinder mit dieser Erkrankung. Und der ganze Alltag mit so einem Kind ist ganz, ganz langsam. Alles dauert extra lang, weil Tore bewegt sich sehr langsam, der braucht extrem viel Hilfe, ist sehr ängstlich und man muss so viel unterstützen. Und dass man, also wirklich ist es alles, man muss in alles extra viel Zeit einplanen, in alles Pausen einplanen, ganz, ganz viel, wo kann ich hier inhalieren? Wo gibt es eine Steckdose? Wo kann ich meinen Sauerstoff anschließen? Wie viel Platz habe ich für Handgepäck ins Flugzeug? Wo kann der Sauerstoff hin? Das sind so Sachen, man hat eine Riesenmenge, die man immer mitschleppen muss. Oft auch so ein Reha-Buggy, wenn Tore gerade eine schlechte Phase hat und gar nicht laufen kann. Der ganze Alltag ist durch und durch strukturiert mit irgendwelchen Anträgen, irgendwelchen Berichten. Und dann hat man noch ein Kind, das aber kerngesund ist und Energie hat für 20.
Ja, und dann wahrscheinlich immer ein bisschen warten muss, ne?
Das ist das Ding. Und die Kinder nennt man nicht umsonst auch Schattenkinder, ne? Also es dreht sich halt viel um dieses behinderte Kind. Und ich muss natürlich, ich bin alleine und ich muss gucken, dass ich irgendwie beiden Kindern halbwegs gerecht werde. Und dabei, ja, beide Kinder haben so krass andere Hobbys und Wünsche, was sie gerne machen wollen.
Ja, klar.
Und dabei darf ich mich natürlich auch nicht verlieren, weil das super wichtig ist, dass ich irgendwie funktioniere. Und das ist schon, der Alltag ist schon massiv eingeschränkt mit so einem Kind. Ich will das gar nicht schlecht reden, weil ich sehe diese ganzen Sachen, also diese Situation, die wir schon erlebt haben mit Tore. Also es war wirklich schon öfter die Situation, dass uns gesagt wurde, boah, wir wissen nicht, ob das nochmal wird, ne? Oder wo man dann wirklich denkt, okay, wir sagen ihm jetzt ein letztes Mal Tschüss. Ne? Und es kann jeden Tag, jede Sekunde vorbei sein. Wenn man so ein Kind hat, weiß man das. Und das ist auch mega wichtig, dass man das weiß. Weil man muss darauf vorbereitet sein. Also man bricht ja sonst, wenn irgendwas passiert, wenn es ihm schlechter geht, man würde komplett zusammenbrechen. Man braucht schon eine richtig krasse Resilienz und einem muss komplett klar sein, es kann jede Sekunde vorbei sein. Und wenn man so ein Kind hat, dann passiert was ganz Tolles, nämlich ich glaube, dass man als Eltern von so einem Kind das Leben viel mehr lernt zu schätzen, weil man eben weiß, es kann jede Sekunde vorbei sein. Ne? Ich mache Sachen mit meinen Kindern, so viele Unternehmungen, so tolle Erlebnisse und man nimmt es auch ganz anders wahr. Ne, also so ein Bergerlebnis mit den Kindern ist für mich nicht einfach, oh ja, wir sind halt im Bergurlaub, sondern krass, krass, was man erlebt in dem Moment und man vergisst es nicht.
Ja, man muss sich ja auch schon mit extrem viel unangenehmen Sachen auseinandersetzen. Also wir haben das im Vorgespräch auch so ein bisschen besprochen und ich habe es mir jetzt fürs Ende aufgeschrieben, aber ich sage es auch jetzt schon. Ich finde es toll, dass du das teilst. Also da sind ja auch also ganz viele Gefühle mit dabei, wenn man drüber spricht, dass man eigentlich immer damit rechnen muss, dass das eigene Kind stirbt. Da sind ja manche Leute sind ja schon mit viel weniger völlig überfordert. Ne? So von wegen Resilienz oder eben halt keine Resilienz. Ich finde es toll, dass du das teilst und ich kann mir gut vorstellen, was es bedeutet, quasi für so ein Kind einfach auch dann immer mitdenken, in Anführungsstrichen mitdenken zu müssen. Also es ist ja nicht negativ gemeint und doch aber sicher auch belastend regelmäßig. So und da kann man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen, Leute, die jetzt, ich will es nicht vergleichen, aber so was mir mal einfällt, ist so, wenn man ein Haustier hat, kann man auch nicht einfach überall hin in Urlaub fahren. Da muss man auch immer alles Mögliche bedenken. Und wenn man sich jetzt überlegt, man hat so ein Kind, ne, dann wird es schon sehr, sehr umständlich. Und das ist ja auch nicht so, dass das nur für ein paar Wochen so ist, sondern du hast jetzt gesagt, er ist 9. Das heißt, das geht seit 9 Jahren. Und das ist ja schön, wenn es auch noch lange geht. Aber die Jahre werden wahrscheinlich nicht einfacher, nur weil das Kind älter wird oder dann erwachsen, oder?
Ich habe immer gehofft, es wird einfacher, aber tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Also je älter Tore wird, desto schwieriger wird's, weil er vergleicht sich mit gleichaltrigen Kindern
Ja, klar, ne?
und ich natürlich unweigerlich, ich sehe halt seinen 5-jährigen Bruder, der so viel selbstständiger ist, ne? Also der ist einfach, das ist so viel einfacher mit einem Kind, was alles selber machen kann und was eben nicht diese Langsamkeit hat. Und diese Unaufmerksamkeit, ne? Das funktioniert einfach. Es läuft einfach. Und je älter Tore wird, desto schwieriger wird es.
Und
Also.
normalerweise ist es ja andersrum. So ein Baby ist zu Beginn sehr hilflos, dann wird es halt immer größer, entwickelt Reflexe, kann sich selber bewegen, kann irgendwann selber essen, aufs Klo gehen, alle diese Dinge. Und man hat quasi die Hoffnung, irgendwann ist das Kind halt auch mal so groß und kann das alles alleine managen. So, das ist ja eigentlich auch das Ziel von Erziehung, dass das dann so selbstständig ist, dass es nicht mehr viel Hilfe braucht. Aber du gibst ja sowohl körperliche Unterstützung als auch sehr, ganz, ganz viel mentale Hilfe und eben musst ja auch dann die Geduld aufbringen, wenn es dich selber vielleicht auch manchmal nervt und so. Also ja, echt alle Achtung vor dieser Aufgabe und davor, dass du da nicht einfach sagst, ich gebe jetzt alles auf. Wie gesagt, George meinte auch schon, es gibt andere Leute, die schon viel früher irgendwie sagen, mir reicht's. Oder manchmal ist es ja auch so, man kann sich das nicht aussuchen, man kriegt halt einen Burnout aufgrund so einer Situation. Auch das ist ja eine Schwierigkeit, die dann die Betroffenen wahrscheinlich auch oftmals betrifft. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen darüber sprechen, wie können denn jetzt zum Beispiel Spenden helfen in so einer Situation, wo du jetzt steckst? Gibt es da Unterstützung beispielsweise von dem Verein?
Genau, das ist ganz wichtig. Und zwar gibt es Vereine, die sich um Eltern und betroffene Familien und diese Kinder kümmern. Ganz besonders der Verein von Tarnherzen. Das ist so ja mit der größte Verein, die das quasi ins Leben gerufen hat, hat selber eine mittlerweile erwachsene Tochter, die ein hypoplastisches Linksherzsyndrom hat und auch das Eiweißverlustsyndrom sowohl in der Lunge als auch im Darm schon durchlebt hat. Und auch gerade wieder im Schub ist, wie ich das weiß. Das heißt, Steffi Sänger ist das, die weiß genau die Probleme, die man so hat. Auch diese Antragstellungssache. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, ich kann nicht viel arbeiten. Ich arbeite Teilzeit und das ist eigentlich schon mehr, als ich leisten könnte. Und dieser Verein hilft einem zum Beispiel dabei, Anträge zu stellen, dass man genügend Pflegegeld bekommt. Ich bin ja quasi die Krankenschwester meines Sohnes.
Ja.
Das heißt, ich habe Anspruch, oder er hat Anspruch auf Pflegegeld, um mich zu bezahlen. Das klingt jetzt total.
Aber
genau, ich bekomme für Tore Pflegegeld. Und dass es da noch anderweitige Unterstützung gibt, da hilft einem der Verein auch, ne, der Schwerbehindertenausweis. Wenn man den beantragt, bekommt man erstmal eine Ablehnung, weil das Kind sieht ja gar nicht krank aus. Ne? Und es hat ja, dann steht da Bronchitis plastica bei mir in diesem Brief drin, im Arztbrief, was bedeutet Eiweißverlustsyndrom in der Lunge. Und dann habe ich die Antwort bekommen von dem Amt, der dann Schwerbehindertenausweis da anfertigt, naja, das ist ja nur eine chronische Bronchitis. Das haben ja viele Kinder. So. Und dann tritt man an den Verein ran. Und da wird einem wirklich geholfen, die Widerspruchsschreiben da zu schreiben. Dann wird einem gesagt, an welche Stellen kann sich Familienhilfe, großes Thema.
Ja.
Ich habe ja Gott sei Dank das Glück und habe richtig tolle Freunde. Die Kinder haben einen tollen Papa, auch wenn wir getrennt sind. Wir unterstützen uns richtig gut. Aber es gibt ja viele Eltern, die haben niemanden.
Ja.
Und die brauchen unbedingt Hilfe. Also die Mütter, die brauchen eine Pause. Und da ist der Verein, der einem wirklich hilft und sagt, wend dich mal dahin. Schau mal, du kannst das so und so machen. Oder einfach nur jemand, der sagt, hey, ich bin für dich da.
Ja.
Ne? Oder ja, man kann da auch, also ich werde als Mutter auch viel angerufen und angeschrieben, hey, du hast doch mal erzählt, Tore hat immer, wenn er Pommes isst, diese Hustenanfälle. Ne? Also Fett fördert Lymphfluss und macht das schlimmer bei vielen Kindern. Und dann wenden die sich an den Verein und der Verein gibt meine Nummer weiter und dann kann man sich da kurz schließen. Das ist mega wichtig. Und dieser Verein funktioniert nur über Spenden. Da gibt es keine Bezahlung oder so. Das funktioniert nur über Spenden. Und ganz wichtig ist eben diese Wissensbündelung, weil es keine Forschungen großartig gibt in dem Bereich. Das heißt, wir müssen die Kinder aus aller Welt aufnehmen in unsere Kartei und da müssen wir schauen, was sind die Diagnosen der Kinder, welche Medikamente begünstigen was, welche Nebenwirkungen macht was. Und man muss wirklich das alles mal bündeln und die Forschung vorantreiben. Und natürlich geht das nur mit Geld.
Ja, klar. Ja.
Und der Verein von Tarnherzen, der macht gerade was richtig Tolles, was absolut lebenswichtig für unsere Kinder ist. Nämlich die gründen gerade ein sogenanntes interdisziplinäres, klinikunabhängiges Kompetenzzentrum, wo eben Wissen gebündelt werden kann und Ärzte aus allen Ländern zusammenkommen und sich austauschen können. Weil damit so Sachen, also bei Tore sind wirklich schlimme Dinge passiert. Das sind OP-Versuche. Er war wirklich ein Versuchskaninchen für ein Operationsverfahren. Da ist so viel schiefgelaufen. Wir hatten multiples Organversagen. Der Togo musste komplett alles neu lernen. Das war so schlimm und es hätte nicht sein müssen, wenn es da ein bisschen mehr Erfahrung gäbe in dem Bereich. Und dafür ist dieser Verein da und dafür sind die Spenden wichtig. Und die Frau Sänger, die Steffi, die hat da schon richtig krass viel geschafft, dass die Ärzte sich untereinander connecten, dass wir Kinder nach Philadelphia fliegen. Dort ist nämlich eine Spezialklinik, die absolut führend auf diesem Eiweißverlustgebiet sind. Wir haben schon wirklich absolut instabile Kinder nach Philadelphia geflogen mit Intensivflügen von unseren Spendengeldern, damit die gerettet werden können, die Kinder.
Ja, krass. Ja, das haben wir auch schon gehört. Und da ist ja eben auch der Punkt, da sind natürlich auch Familien, die einfach finanziell sehr viel besser ausgestattet sind, klar im Vorteil. Die können sich ganz andere Behandlungen leisten, die können sich Reisen zu Fachleuten leisten. Und wenn man da halt, sitzt in Anführungsstrichen, halt arm ist, sagen wir es mal so, dann hat man eigentlich keine Chance, sowas zu bekommen, obwohl das Kind ja genauso Kind ist und dieselbe Hilfe braucht. Und es ist immer gut, wenn man ins Krankenhaus kommt und die Leute wissen mehr als man selber über die Krankheit. Aber du hast ja schon erzählt, dass du dann meistens als Fachfrau genannt wirst von den Ärzten. Liebe Krankenschwestern, geht zu ihr, dass sie zu dir eben gehen und nicht zu den Ärzten. Und ja, da ist, glaube ich, da ist Wissen sehr viel wert.
Das ist so. Also
Ja.
unsere Ki das, das Leben unserer Kinder wird entschieden durch die Tatsache, wie viel Wissen auf dem Gebiet gerade vorherrscht.
Ja. Ja.
Und der Verein macht noch was richtig Tolles, das auch eben zu einer Wissensbündelung beiträgt, aber auch zur Stabilisierung der Familien. Da gibt es regelmäßige Familientreffen, ne, wo große, ja, Veranstaltungen stattfinden, Sommerfeste, hunderte Familien aus allen hier Ländern kommen zusammen, können sich dort austauschen. Da gibt es dann auch oft auch Vorträge. Jetzt gab es gerade wieder ein Ärztesymposium. Im November wird es wieder eins geben. Riesending, wo alle Ärzte sich austauschen und Eltern vorsprechen können. Ich bin dort auch eingeladen worden und kann dort meine Erfahrungen vor etlichen Ärzten einfach mal teilen, damit
Ja.
die, ne, das ist so wichtig und das ist alles spendenbasiert.
Ja.
Ja, also ich finde, das ist eine extrem großartige Sache, schon allein in so einer Situation zu wissen, ich bin nicht alleine.
Ja.
Es gibt noch andere, die auch so leiden wie ich und die mir vielleicht mit ihren Erfahrungen weiterhelfen können oder einfach nur einen Hinweis geben können, woran irgendwas liegt oder was normal ist und was nicht. Alles das hilft einem ja schon, dieses Netzwerk. Und dann, wie gesagt, dass die Ärzte eben sich besser weiterbilden und so, dass da dieses interdisziplinäre Zentrum geschaffen wird, ist eine großartige Sache. Und das haben wir uns ja auch gedacht, als wir als wir das Spendenziel für den DIY rausgesucht haben, dass wir da eben auch gerne was unterstützen möchten, was eben auch langfristig einen Wert hat.
Ja, und da gutes Stichwort, da kommen wir jetzt nämlich zu dem Punkt, wo wir ja drüber sprechen wollten, dass man eben auch quasi Gutes tun kann mit Sport. Und du hast ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Du hast am Wochenende Sport gemacht. Wie sieht das denn bei dir aus? Seit wann bist du sportlich aktiv?
Boah, also ich mache, glaube ich, mein ganzes Leben schon Sport, bis auf diesen kleinen Moment, den wir vielleicht alle schon mal hatten, als wir so junge Erwachsene und Teenager
Ja, wo
waren.
andere Sachen
Da habe ich
interessanter
Trinksport gemacht.
sind. Ja.
Bierpong
Das war dann, da war ich eher mehr tanzen und trinken. Aber am Ende mache ich mein Leben lang schon Sport. Ich habe früher lange Handball gespielt, war dann aber auch immer schon viel mit meiner Mama so ein bisschen joggen.
Ja.
Und genau, habe dann in meinen jungen Erwachsenenjahren wirklich auch angefangen, regelmäßig zu laufen. Aber eher so diese typische, immer gleiche Runde ohne Tracken und so, ne? Weil ich einfach
Ja.
Angst hatte, fett zu werden. So,
Ja,
keine
also.
Ahnung, so wie junge Frauen das halt machen, wenn sie dann irgendwie ein paar Kilo zunehmen. Dann habe ich immer so 3, 4 Mal die Woche diese Runde da gelaufen. Dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, mal mit meiner Mama bei so einem hiesigen Wettkampf teilgenommen, bin dann, glaube ich, Erste oder Zweite geworden, das ist schon ewig her. Habe ich schon gemerkt, dass ich das ganz gut kann. Und dann habe ich da so ein bisschen das forciert eigentlich.
Und dann bist
Genau.
du da so ein bisschen extremer geworden.
Bisschen reingerutscht ins Laufen.
Ja, ich hatte das dann irgendwie nicht mehr im Griff.
Ja,
Also,
es wirkte, als ob es eskaliert wäre.
ja, ich meine, ihr kennt das ja, gell? Aber das ist halt wirklich, ich habe dann irgendwie immer schnell, keine Ahnung von Trainingslehre und Ernährung, Regeneration, irgendwie zwischen Party und Arbeit, immer dieses schnelle Rennen. Und das
Ja.
hat gut funktioniert, bis ich das erste Mal verletzt war, ist klar.
Ja.
Und war ich mal bei einem Physio und dann hat er gesagt, ja, du musst halt auch mal ein bisschen gemütlich laufen, geh doch mal im Wald joggen. So.
Ja.
Und von Flachstraße ballern immer so geil, keine Ahnung, unter 40 Minuten auf 10 Kilometern richtig Vollgas, dann plötzlich so, boah, Wald, bergauf. Das aber
Ja.
langsam. Aber dann war es auch viel cooler mit dem Hund, weil der ist zwar auch immer mit auf die normalen Strecken auf dem Radweg, aber der hatte halt im Wald, war das viel cooler mit dem. Und dann dachte ich, es war auch irgendwie schön, so mit der Natur. Und dann fing das so an, ja gut, wenn du halt nicht schneller laufen kannst hier im Wald, dann läufst du halt länger. Ist ja ganz schön. So, und dann habe ich irgendwie Podcasts gehört und es war dann alles so toll. Und irgendwie wurden dann aus, keine Ahnung, eine Stunde laufen, zwei und drei. Und dann dachte ich, ich laufe mal von hier bis zur Wasserkuppe. Das ist so ein Ding bei uns in der Rhön im Mittelgebirge, so ein großer, runder Ball, Radom. Dann laufe ich mal von hier bis dahin und zurück. Keine Ahnung, wie viele Kilometer das sind. Dann waren es am Ende 50. Und irgendwie, keine Ahnung, mein Papa sagte dann so, ah, Jenny, du machst ja jetzt das, was der Neuschwander macht. Und
Ja.
ich so, keine Ahnung, wer ist das? Ich hatte ja kein Social Media und nichts. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Und dann hat er
Ja.
mir erst mal erklärt, was Ultralaufen ist. Dann habe ich erst gecheckt, dass ich Ultralaufe.
Ja.
Und dann dachte ich, okay, gut, dann machst du das jetzt.
Ja.
Okay.
Okay, also du hast dich nicht für einen Marathon oder sowas angemeldet und dann mal 42 Kilometer absolviert, sondern du bist einfach ohne Plan gleich mal 50 Kilometer gelaufen und fandest es halt
Ja.
toll.
Ja, irgendwie schon. Und das Coole ist halt so Pause machen, snacken. Am Anfang war ich da auch immer voll genervt, weil ich immer die Berge hochgerannt bin. Dann habe ich irgendwann mal gegoogelt und habe gelesen, dass man das auch hiken darf, wenn man Berge läuft. Und dann dachte ich, boah, cool, das ist voll in Ordnung, auch zu hiken. Und dann bin ich da hochgewandert und die Berge runtergeballert und über die Steine gekraxelt. Und das hat auch viel besser zu, es passt auch viel besser zu mir, weil ich immer schon gern draußen in der Natur
Ja.
war. Ja, und genau, und dann 22 bin ich dann das erste Mal richtig in den Bergen gelaufen und seitdem verbringe ich eigentlich alle möglichen freien Wochenenden in den Bergen und jeden Urlaub.
Ja, also wir verfolgen es bei Instagram und man sieht eigentlich, du bist bei allen möglichen Ultra-Races auch dabei, also bei dem Infinity Trail, oder wird
Genau,
das
die
so
Infinite
ausgesprochen?
Trails, ja.
Genau. Da bin ich kurz danach dann mit dem Rad hochgefahren und das war wahrscheinlich schon nur halb so anstrengend. Aber ja, also sehr, sehr cool, was du da auch immer teilst, auch was du in der Natur erlebst und welche Gipfel du da erklimmst. Also Berge haben es dir so ein bisschen angetan.
Voll.
Ja.
Ja, voll. Also auch als zum Klettern und als Bergtouren und da fühle ich hundertprozentig.
Ja. Wir haben uns natürlich direkt gefragt, hilft dir das in der Situation, in der du gerade bist mit deinem Sohn, in solchen Zeiten einfach mal laufen zu gehen? Oder leidet da dein Lauftraining dann manchmal auch drunter? Wie kriegst du das unter einen Hut?
Ich finde das so krass, weil immer wenn mich jemand sowas fragt, kriege ich übelst Gänsehaut.
Okay, sorry.
Das ist krass, weil das ist so ein sensibles Thema, ein schönes Thema, weil ich immer glaube, dass mich diese ganze Lauferei in der Natur gerettet hat, wirklich.
Ja.
Also du hast von das Thema Burnout angesprochen. Ich hatte zweimal jetzt ein richtig tiefes Burnout mit einer krassen Depression. Das ist auch echt ein Thema, wo ich gerne drüber spreche, weil das so wichtige Themen sind. Und ich wäre da nicht, ich habe keinen Mut mehr gehabt, keinen Lebensmut. Und ich wäre da nicht rausgekommen ohne diese krassen Erlebnisse in den Bergen und der Natur und diese Stunden auf den Beinen, wo ich wirklich, und da ist Laufen, weglaufen und das ist okay. Also, wo ich wirklich sage, ich gehe jetzt los, ich gehe jetzt weg, das ist jetzt meine Zeit, ich verlasse jetzt mein Zuhause und meine Kinder. Für diesen Moment bin ich nämlich ich. Und da bin ich nicht Mama und nicht Krankenschwester und nicht Hausfrau und nicht Schulbegleiterin, sondern da bin ich einfach ich. Und dann in der Natur zu sein und sich die schönen Naturgeräusche anzuhören, das ist ein so brutales Freiheitsgefühl, gerade in den Bergen. Und in den Bergen nochmal zusätzlich, weil dieses Gefühl, so winzig klein zu sein und so unwichtig, wenn man vor so einer Wand steht oder auf so einem Gipfel und ein Fehltritt und das war's, ganz klassisch. Das ist wirklich therapeutisch, weil die eigenen Probleme werden dann wirklich winzig klein. Und man ist einfach nur dankbar, dass man das erleben darf. Und ich könnte ohne diesen Sport nicht. Da würde ich, würde hier dieses komplette System zusammenbrechen. Also das ist tatsächlich, Running is my therapy, gibt es ja so einen tollen Hashtag, der trifft so 100% auf mich zu. Das mittlerweile auch tatsächlich das Radfahren, was ich irgendwie verletzungsbedingt mal einbauen musste und als totale Bereicherung einfach sehe, weil das so ein monotones Rollen ist, so entspannend, dass einfach diese Zeit in der Natur wirklich heilt. Das ist echt so. Ja.
Das klingt wirklich sehr, sehr tiefgründig und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen oder nachempfinden, wie das ist, eben vor so einer Wand zu stehen und zu denken, boah, ich bin eigentlich so klein, warum gibt es mich überhaupt? Eigentlich kann ich doch froh sein, dass es mich gibt, auch mit den ganzen Problemen und so. Und auf der anderen Seite kannst du ja aber auch gleichzeitig sehen, wow. Ich schaffe auch echt eine ganze Menge. Ich laufe jetzt hier 3 Stunden durch die Gegend. Was kann mein Körper eigentlich alles leisten, obwohl ich diese krasse mentale und körperliche Belastung habe? Also eigentlich bin ich doch auch so ein, auch, ja, extrem stark und ich brauche Hilfe, klar, aber ich bin auch fähig dazu, Dinge zu lösen und Probleme irgendwie in den Griff zu bekommen und immer wieder auch, wie du sagst, halt diese Therapie durchzuführen, um mich hinterher besser zu fühlen. Also ich finde, das ist so, einerseits fühlt man sich klein, andererseits könnte man daraus ja aber auch, zieht man daraus ja aber auch Kraft.
Das ist genauso, wie du das sagst. Also gerade das Thema Ultras, das hat so zwei, also es hat ja auch eine Kehrseite, ne? Natürlich, man verbringt mega viel Zeit mit Training und man bekommt immer wieder gesagt, Jenny, du könntest ja mehr arbeiten. Du könntest ja, könnte ich. Aber dieses Ultralaufen macht eine Sache, nämlich der Körper kann das ja gar nicht. Also der Körper ist zu sowas theoretisch ja gar nicht in der Lage, eigentlich. Ultralaufen tut ja der Kopf. Das ist so wahrscheinlich beim Ironman nicht anders, ne? Der Körper ist dafür ja erstmal gar nicht vorgesehen. Klar, man trainiert und trainiert, aber wer gewinnt am Ende das Game? Das Game gewinnt die mentale Stärke. Und das ist so krass, weil wenn du irgendwie 16 Stunden im Berg bist und läufst, dann ist immer so eine mentale Geschichte, wer gerade übernimmt, entweder die Beine oder der Kopf. Und dann geht man da durch das Ziel und denkt sich, Alter, du bist gerade einfach paar tausend Höhenmeter gerannt auf etlichen Gipfeln gewesen mit deinen eigenen Füßen und jammerst rum, weil du, keine Ahnung, Nonsens am Ende, ne? Also du kannst doch alles schaffen. Und das ist das, also so als Mutter von so einem Kind ist dieses Gefühl einfach Gold wert. Weil dann ist eigentlich egal, was passiert. Man kriegt das dann hin.
Und man hat immer Momente, weil auch wenn man das schafft, auch wenn man sowas leisten kann, es gibt immer Momente im Leben, glaube ich, wo man denkt, man schafft es doch nicht. Und dann hat man aber immer doch irgendwo was, was man aus seinem Gedächtnis kramen kann und sich sagen kann, guck mal, ich habe das geschafft, ich schaffe jetzt auch mehr. Oder
Ist
ich
so.
habe 16 Stunden Laufen geschafft, ich schaffe auch jetzt eine Krise mit irgendwas im Leben. Und das betrifft ja jetzt nicht nur Leute wie dich mit einem sehr kranken oder behinderten Kind, sondern das betrifft uns ja irgendwie alle. Also was du beschreibst, kann uns allen ja sehr viel geben. Und
Ja.
das haben wir auch im Vorgespräch schon gesagt, Sport ist, auch wenn man ihn nur für sich selber macht, immer eine gute Sache, weil man wächst, man bekommt Selbstbewusstsein, Manchmal reicht es ja auch schon alleine, den Gipfel zu sehen, wo man da ist. Weil man früh aufsteht und da geht die Sonne auf, dann hat man schon was, das ist ein Geschenk, das muss man sich halt erarbeiten, aber das kann man dann halt auch, hat man verdient so. Und ich kann absolut nachvollziehen, dass du für dich sagst, dass das ein Punkt ist, auch wenn er viel Zeit kostet, dass dir das halt viel gibt, viel Kraft und viel Energie, um den Alltag auch zu schaffen. Und wenn dir das hilft, dann hilft es ja auch deiner ganzen Familie, weil deine Kinder leben ja auch davon. Die sind ja auf dich angewiesen und je besser es dir geht, umso besser geht es ja allen.
Eben, also ich denk mal zurück, wie das für euch war, als ihr Kinder wart mit euren Eltern. Also egal, mit wem man spricht, da gibt es diese Freunde, die diese glücklichen Eltern hatten, die immer zufrieden waren, die haben eine ganz tolle Erinnerung an ihre Kindheit. Und dann gibt es diese Freunde, die irgendwie immer erzählen, die Mama hat immer geschimpft, die hatte schlechte Laune und das ist eine komplett andere Kindheit. Und meine Kinder erleben eine sehr, sehr lebensfrohe, glückliche Mutter. Klar bin ich auch gestresst, keine
Ja,
Frage.
es bleibt ja auch nicht aus.
Aber ich erlebe so viele tolle Dinge, übrigens auch oft mit meinen Kindern, weil die sind ja häufig auch dabei, dass ich mir sicher bin, dass die mal irgendwie starke Erwachsene werden dadurch.
Ja, ist ja ein
Super,
gutes
super
Vorbild.
guter Punkt. Wir hatten es tatsächlich neulich auch mal drüber mit unserem Racing-Team, haben wir da drüber diskutiert und philosophiert, wie das denn ist. Früher hätte man gesagt, ja, bist du nicht eine Rabenmutter? Du gehst jetzt einfach 3 Stunden in die Berge und lässt deine Kinder alleine. Wie kannst du denn nur so egoistisch sein? Auf der anderen Seite tust du ja was für deine Kinder, weil dir geht es hinterher besser, du bist ausgeglichener, du bist netter zu den Kindern. Das hat alles ja einen positiven Effekt für die Kinder. Und natürlich hast du auch noch ein Leben, auch wenn du eine Mutter bist, heißt das ja nicht, dass du jetzt nur noch in dieser Funktion als Mutter lebst. Und also das betrifft jetzt Mütter und Väter, aber Mütter vielleicht ein bisschen stärker als Väter, weil da manchmal die Bindung vielleicht ein bisschen größer ist.
Ja, und der soziale Druck auch größer. Ich glaube, bei Vätern wird es immer eher verstanden, wenn die Sport machen oder also den Ausdruck Rabenvater kennt man ja jetzt nicht so sehr, ne?
Ja, das stimmt,
Ja.
genau. Also es ist gesellschaftlich gesehen leider immer noch so, dass es eben eher den Müttern zugeschrieben wird, dass die sich doch bitte kümmern sollen und bitte möglichst keine eigenen Ansprüche haben sollen. Aber was du sagst und beschreibst, ist ja eigentlich, nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Als Mutter ist man auch noch ein Mensch und kann man auch noch ich sein, hat man immer noch eine Persönlichkeit. Und es ist wichtig, dann auch auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten, weil letzten Endes tut es den Kindern besser, tut es einem selber besser, dem ganzen Umfeld.
Ja.
Und das ist überhaupt nicht egoistisch, sondern das ist extrem ja, für alle gedacht. So.
Ja, und Sport ist ja
Das
auch gut und gesund.
voll. Tatsächlich in dem Bereich betreibe ich gerade ganz, ganz, ganz viel Aufklärung. Jetzt sind am Wochenende wieder 2 Berichte online gekommen, wo wir interviewt wurden. Noch eine Laufkollegin von mir, die Nadine Hübel, eine sehr erfolgreiche Läuferin, und ich, die ist auch Mutter. Und das Thema, das versuchen wir gerade ganz massiv bekannt zu machen, weil so viele Frauen in dem Moment, wo sie sich entscheiden, Mutter zu werden, ihr Ich-Gefühl ablegen und dann irgendwann unglücklich werden. Das ist so. Wir sind nicht dafür gemacht, nur Mütter zu sein. Guck dir die Naturvölker an. Da gibt es Frauen, die sind, klar sind die Mütter, aber die sind auch einfach Frauen und die machen ihr Ding und das ist so wichtig. Und da, oh, ich würde mir so wünschen, dass viel mehr Mütter ich sind. Also, dass die sagen, hey, ich bin nicht nur Mama, ich bin auch ich.
Ja, Lotta arbeitet immer dran, dass die Mütter ihr Ich im Triathlon entdecken, weil
Ja.
nämlich die Frauenquote im Triathlon auch viel niedriger ist. Und ja, vielleicht hängt es auch ein Stück weit damit zusammen, dass man sich so wie du bewusst dafür entscheidet, ich brauche das für mich, ich mache das für mich und das ist wichtig. So, weil das ist ja vielleicht auch ein Schritt, der auch ein Stück weit Mut erfordert.
Voll.
Aber ich kann absolut verstehen, also Ultralaufen, die Aspekte, die du jetzt nennst, sind auch tatsächlich so für mich die Punkte, die ich daran sehr spannend finde und die mich wahrscheinlich auch irgendwann mal dazu bewegen, sowas zu machen, weil Berge sind halt echt schön. Und
Ja.
dann da, ja, also auf Gipfeln stehen ist mit dem Fahrrad auch toll, das kann man ja auch gut mit dem Fahrrad immer machen, aber Laufen ist halt schon vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Jetzt hast du ja aber quasi beide Welten auch irgendwie miteinander verbunden. Also auf der einen Seite die Krankheit deines Sohnes und auf der anderen Seite dieses Ultralaufen. Denn du hast, und korrigiere mich, wenn ich falsch bin, letztes Jahr quasi einen Spendenlauf ins Leben gerufen, richtig?
Das ist richtig. Der Heartbeat Ultra.
Ja, hört sich an, als müsste man auf jeden Fall sehr lange laufen, aber das ist nicht ganz so. Kannst du uns ein bisschen was erklären?
Genau. Der Heartbeat Ultra sollte eigentlich ein Ultra Trail Run werden.
Ja,
Und
okay.
genau. Und irgendwie hatte ich so für mich das gedacht, mit ein paar Freunden, um Spenden zu sammeln, weil Toren gerade eine ganz schlimme, akute Phase hatte. Und
Ja.
ich gedacht habe, das geht so nicht weiter. Wir müssen das jetzt bekannt machen. Ich mache mir jetzt dieses Instagram und ich mache das jetzt bekannt.
Ja.
Und
Ja, gut.
dann sollte das so, dachten wir so, wir machen mal so 112 Kilometer wegen 112 Notruf
Ja.
und wir laufen dann. Und dann hat sich das irgendwie, war das dann wie ein Lauffeuer und dann ging es hier so, hey, ich würde gerne mitlaufen, aber ich kann nur XY Kilometer.
Ja.
Könntet ihr mich irgendwo einsammeln oder rauslassen? Und dann, hey, ich würde auch mitlaufen, aber boah, ich habe noch nie so Trail gemacht und ich bin nicht so trittsicher. Und dann war das so wirklich ein Rattenschwanz? Und dann dachte ich, alles klar, okay, es gibt super viele Leute, die da irgendwie helfen wollen. Und dann, okay, und wenn die jetzt alle Spenden sammeln, dann macht das ja Sinn, noch mehr Leute zu aktivieren. Dann machen wir das anders. Und
Ja.
dann kam die Idee, das als Rundlauf im Flachen auf fast ausschließlich befestigten Wegen zu machen. Wir haben so ein kleines Stück, da ist so Schotter. Und zwar mit einer 6 Kilometer Runde. Das hat tatsächlich den Grund, weil die Runde so ist.
Ja.
Also, das ist jetzt nicht irgendwie bewusst so ausgemessen. Es sind trotzdem 112 Kilometer. Die letzte Runde, wenn man die denn machen möchte, ist was, also ist ein bisschen abgeändert. Und also beim Heartbeat Ultra ist der ganz große Vorteil, dass man den auch wandern kann. Wir hatten letztes Jahr auch einen Ultrawanderer, der einfach mal 100 Kilometer gemacht hat. Man
Ja.
startet ab 6 Uhr. Das heißt nicht um 6, sondern wenn man Lust hat zu starten, startet man einfach bis 21 Uhr. Wenn man das möchte, hat man in dieser ganzen Zeit die Möglichkeit zu laufen. Und zwar Runde für Runde. Entweder eine Runde oder ganz viele Runden. Und man darf dann auch Pause machen. Solange man möchte, es gibt ein mega geiles Buffet, super viel zu essen und zu trinken und ganz viel Möglichkeit zu schnacken und warme Duschen. Man kann sich umziehen, sodass eben jeder, ob der jetzt super fit ist oder noch nie in seinem Leben auch nur einen Schritt gelaufen ist, an diesem Event teilnehmen kann. Und das Ganze geht auch virtuell. Das heißt, wer sagt, boah, ey, die Fulda ist voll weit weg und
Ja.
irgendwie so, also so flache Runden laufen fühle ich jetzt gar nicht, der kann auch virtuell starten und auf seiner Haustrailstrecke einfach laufen. Diese Distanz wird dann einfach durch unsere Runde geteilt
Ja.
und dann, also durch diese 6 Kilometer, da kriegt man so einen Link, da gibt man das alles dann ein und
Ja.
dann hat man auch seine Runden, die man theoretisch gelaufen wäre und kann dadurch auch Spenden generieren.
Nur ganz kurz, weil du sagst, es gibt ein tolles Buffet. Das heißt, man kann auch eigentlich zum Essen kommen und zwischen dem Essen immer dann eine Runde laufen, wenn man es so rumsehen möchte. Das
Wenn man
heißt,
das möchte, ganz, ganz
yeah.
leckeres Essen gibt es bei uns. Ganz viel Auswahl.
Ja.
Für mich klingt das auch echt extrem paradiesisch. Also das Essen natürlich auch, aber für mich persönlich ist es zum Beispiel so, ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, aufgrund verschiedenster Problematiken, sag ich mal. Aber wenn jetzt jemand halt sich sagt, okay, ich möchte gerne mal ohne Druck eine längere Strecke laufen. Ich möchte gerne meinen Long Run machen, den ich sowieso immer am Wochenende mache. Oder ich möchte halt einfach mal gucken, wie weit komme ich denn? Der kann sowas ausprobieren, ohne dass da hinterher dann gesagt wird, ja, du bist jetzt der Letzte oder jetzt kommt der Besenwagen nach dir oder irgendwie solche Geschichten. Das gibt einem ja dann sehr, sehr viele Möglichkeiten, da mitzumachen und vielleicht motivieren einen die anderen noch eine Runde zu laufen oder sie helfen einem dann ja, auch einfach zu gehen oder wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall eine sehr motivierende Atmosphäre, so klingt das für mich. Und es ist
Ja.
sehr, sehr ein geringer Einstieg oder eine geringe Hürde, da
Ja.
mitzumachen.
Ja.
Es ist so krass, weil wir haben das ja bewusst so gemacht, weil unsere Kinder, für die wir die Spenden sammeln, niemals gut sein werden. Auch nicht mal ansatzweise. Die werden nie irgendwo vorne mitlaufen, die werden nie irgendwo die Besten sein, die werden nie irgendwas durchlaufen können. Ende werden die nicht. Keiner von unseren Kindern. Daher war es klar, es gibt keine Platzierung. Es gibt keinen der Beste, weil jeder, der da mitmacht, gibt sein Bestes und der ist einfach der Beste. Und das würde unseren Kindern ein ganz falsches Gefühl geben, wenn wir daraus jetzt ein krasses Wettrennen machen. Ich möchte nicht, dass mein Sohn das Gefühl hat, oh, für mich wird da ein Laufevent gemacht und da geht es darum, wer der Beste ist. Sondern da geht es darum, dass ganz viele Menschen krass über ihre Grenzen gehen, nur für mich. Für mich krankes Kind. Und das Krasse ist einfach, das ist wirklich so. Weil wir hatten letztes Jahr unglaublich viele erste Marathonis, ganz viele erste Halbmarathonis und ganz, ganz viele, die ihren ersten Ultra gelaufen sind. Unendlich viele Tränen, aber nicht, weil es jemandem schlecht ging, sondern weil die einfach am Ende da am Ziel gelegen haben und nicht fassen konnten, was die aus dieser intrinsischen Motivation geleistet haben. Es geht hier nämlich auch nicht um irgendwas Extrinsisches, von wegen, ich habe dann nachher was, was ich posten kann, weil ich so gut war, sondern die intrinsische Motivation, ich möchte helfen. Und das ist eine viel krassere Motivation, als wenn jemand sagt, mach das mal, damit du irgendwie, ne, mal einen Marathon gemacht hast oder so. Das ist krass. Und es gab also wirklich ein Mädchen, was teilgenommen hat. Pauline, die selber schwer herzkrank ist und plötzlich einen Halbmarathon dahin gelegt hat. Das war völlig, wirklich, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Jeder, der da so komplett an seine Grenzen gegangen ist, mit einem so guten Gefühl dabei. Du hast nur lachende Menschen gesehen.
Ja, das ist eine tolle Atmosphäre. Wir haben eigentlich genau auch diesen Gedanken gehabt, was unseren DIY-Triathlon anging. Weil Triathlon ist ja, wenn man da von draußen so ein bisschen auf den Sport schaut, viele sind super gut ausgestattet. Teilweise gibt es Hobbyathleten, die haben eine bessere Ausrüstung als die Profis. Wenn man das sieht, da kann man schon manchmal einfach eingeschüchtert sein und sagen, eigentlich fände ich den Sport irgendwie spannend, aber ich möchte nicht da starten, weil dann bin ich vor allen, die da sind, der Letzte oder die Letzte. Und dann lachen die über mich, weil ich nicht Graul schwimmen kann, sondern nur Brust und so. Und das war für uns eben auch genau der Gedanke. Probier es doch einfach so mal aus. Nimm so eine Veranstaltung. Bei uns ist es so, du kannst es ja auch mit Freunden zusammen machen oder du machst es alleine, aber da guckt niemand. Du kannst es für dich machen, mit deiner Familie und dann kannst du einfach in den Sport finden. Und das ist ja, wenn man so ein Ultra hat, wo man dann, es gibt ja auch dieses Backyard-Prinzip, wo man halt dann immer auch schneller die Runde laufen muss. Aber wenn man tatsächlich so eine 6-Kilometer-Runde hat und quasi den ganzen Tag Zeit, dann hat man eigentlich auch keinen Druck. Und was man schafft, schafft man. Und was nicht, ist dann auch okay. Und wenn man dann aber auch merkt, dass viele vielleicht sagen, ach komm, ich laufe noch eine Runde, dann läuft man selber auch noch mal eine Runde. Und das ist das, was wir auch bei Jonas Deichmann erfahren konnten. Der hat also das wahnsinnig verrückte, also das war ja viel größer und das sind ja Wahnsinnsdistanzen, die er da gemacht hat. Aber er hat es auch irgendwie geschafft, dass Leute gesagt haben: Ach, guck mal, der macht das jeden Tag. Ich laufe jetzt auch mal 5 Kilometer mit. Und das waren Leute, die sind vielleicht nie gelaufen vorher und dann haben sie mal einen Fünfer gemacht. Und das ist ja einfach das Tolle, dass man Leute da zusammenbringt. Und das ist einfach wirklich auch so, je länger die Distanzen sind, umso mehr. Wenn man gemeinsam leidet, dann verbindet einen das auch. Und wenn man dann zum Beispiel gemeinsam die ersten 6 Kilometer läuft, dann ist das halt schon ein Erlebnis für die Leute. Und wenn es dann eben der erste Halbmarathon ist oder Marathon, dann ist es einfach auch eine ganz tolle Atmosphäre. Und dann macht es einfach auch Riesenspaß. Plus man hat den Bonus, dass man damit auch noch was Gutes tut. Also da ist ja allen irgendwie geholfen damit.
So krass, es ist wirklich so. Und dadurch, dass man den ganzen Tag starten kann, sind die, die um 6 Uhr gestartet haben, die vielleicht schon müde sind und mehr schaffen wollen, die haben dann immer wieder jemand Frischen, der sagt, ey, komm, ich mache eine Runde mit dir, ne? Sabrina, die letztes Jahr die 112 Kilometer da tatsächlich durchgezogen hat, die war am Ende. Und dann hat irgendwann mein Moderator gesagt, Jenny, du ziehst dir jetzt deine Laufsachen an und du bist für heute fertig hier und das läuft schon ohne dich, du läufst jetzt mit. Und dann habe ich meine Laufsachen angezogen und habe Sabrina einfach nochmal, keine Ahnung, ich glaube 46 Kilometer oder was, da begleitet. Die wollte diese 112 Kilometer aus einem ganz privaten, also die hat es auch für jemanden gemacht. Wollte die laufen. Und dann war dann jemand wie ich, der noch frisch war und sie einfach noch begleiten konnte. Und das ist so viel wert, weil, und diese Menschen, die sich dann an dieser Verpflegungsstelle tummeln und jeder sucht sich so einen, der, komm, wir machen mal eine Runde zusammen. Es hat
Ja.
ja niemand Zeitdruck.
Ja, ja.
Das ist einfach richtig cool. Dann naschen sie unterwegs noch, wenn sie vor. Und man kann sich die Bilder ja auch mal angucken. Da sind ganz viele, die auch einfach gehen, weil
Ja.
es halt nicht um Zeit geht. Die
Ja.
schnacken die ganze Zeit und gehen.
Ja.
Das ist toll. Es
Ja.
ist schön, endlich mal was zu erleben, was ohne Druck ist. In dieser Gesellschaft ist alles mit Leistungsdruck. Der Schnellste, der Beste, keine Ahnung. Bei diesem Event überhaupt gar nicht. Da geht es einfach nur darum, hey, lasst uns alle gute Laune haben, wir machen mal was Gutes. Mal gucken,
Ja.
wie weit es geht.
Ja, und auf der anderen Seite kann natürlich auch jeder kommen, der sagt, so, ich bin jetzt schon Marathon gelaufen, ich will heute mal die 50, 60, 70 Kilometer schaffen. Der kann ja auch kommen und der kann das ja da auch machen. Und
Richtig.
ich finde es auch toll, dass man von vornherein sagt, okay, es gibt hier keinen ersten, zweiten, dritten, jeder macht seins und alle werden irgendwie alphabetisch sortiert oder wie auch immer. Das weiß ja dann auch jeder vorher. Und dann ist ja auch gut, wenn da jemand sagt, okay, ich laufe halt jetzt meinen ersten Ultra hier und ich möchte ihn vielleicht auch schnell laufen. Ist ja auch in Ordnung.
Es wird ja gecheckt, ne, über
Ja.
MyRaceResults. Das heißt, man kann ja trotzdem Bestzeit laufen, wenn man da Bock drauf hat. Die Strecke ist absolut bestzeittauglich, die ist absolut flach.
Ja.
Es geht schon, gell? Wer da
Ja.
Bock drauf hat, kann das auch machen.
Ja, und das ist ja auch, also wir haben auch gelernt, es ist auch wichtig, solchen Leuten natürlich auch die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen. Weil wenn es um Spenden geht, ist ja auch toll. Ich meine, was ist dagegen einzuwenden, dass jemand Bestzeit läuft? Ne? Also wenn er da Bock drauf hat und sich beteiligt, ist ja auch immer super. Das heißt, alle dürfen mitmachen, alle können mitmachen, alle sollen mitmachen.
Kinder übrigens auch. Wir haben auch so eine Kinderstadionrunde. Also es kann echt jeder mitmachen.
Ja.
Hunde, jeder.
Also man darf alles anmelden, die Schildkröte
Ja.
vielleicht nicht, obwohl, wenn die morgens um 6 losläuft, dann ist sie bis
Dann schafft
21
die
Uhr
auch
wieder.
eine Runde.
Genau,
Mindestens, mindestens im
genau.
Stadion. Ja.
Wann ist er? Wann ist er?
23. November.
23. November. Du hast kurz schon mal in einem Nebensatz erwähnt, in Fulda.
Genau,
Ja,
im
ist.
Stadion, also das nennt sich Sportpark Johannesau, das ist das große Fußballstadion bei uns in Fulda. Da ist der Start und dann geht es einmal durch den sogenannten Aueweiher. Das sind so schöne Auen, wo man durchläuft und dann halt immer wieder alle 6 Kilometer landet man wieder im Stadion.
Ja, können wir nur bestätigen. Wir waren Anfang des Jahres im
Nee,
Frühjahr.
im Mai waren
Ja,
wir
also
mit
Anfang.
unserem Racing-Team in Fulda und auf der
Genau.
Suche nach dem Mittelpunkt Deutschlands.
Ja, weil Fulda nämlich
Ja.
sehr, sehr gut in der Mitte Deutschlands liegt. Das ist schon praktisch. Aber was ich sagen wollte, war, die Landschaft dort, die kann man wirklich gut laufen. Ist schön da. Ist echt
Ja.
schön da. Ja, wir sind natürlich auch am Start. Und wir verlinken natürlich die Webseite in den Shownotes, im Artikel zum Podcast und dein Instagram-Profil auch. Da kann man das eine oder andere beobachten. Berge, habe ich gehört, gibt es da viel.
Ja.
Ja, ansonsten haben wir eine Frage noch, eine ganz wichtige. Du hast gesagt, Fahrradfahren wäre toll.
Ja.
Wie sieht es aus mit Triathlon?
Oh, ich hatte mich ja sogar für den DIY-Triathlon angemeldet und an dem
Ja.
Tag, wo ich mir freigehalten hatte, hatte ich leider keine Betreuung für die Kids. Das war richtig schade. Ich habe das echt nicht mehr geschafft. Ich lerne gerade schwimmen.
Ja, sehr gut. Voll gut.
Also,
Oh,
um dich
mega.
zu entlasten, du hast noch bis Ende des Monats Zeit. Wir geben es auch noch mal per Mail bekannt für
Ja,
alle, die
also wir
es
haben
nicht
das
geschafft
verlängert,
haben.
weil wir tatsächlich auch noch müssen. Wir müssen tatsächlich auch noch.
Genau. Also,
Okay, ja,
so, vielleicht schaffe ich das. Ich habe jetzt tatsächlich, vielleicht schaffe ich es doch noch. Ich, so, boah.
aber du, kein
ja,
Druck. Wir
kein.
wissen, du bist auf jeden Fall dran. Also, das Schwimmen ist noch mal ein neues Projekt. Ja, und das ist ein Zeitproblem. Also Schwimmen ist wirklich Zeitmanagement, das Thema,
Ja.
weil ich wohne sau weit auf dem Land. Das nächste Schwimmbad ist ein ganzes Stück entfernt, weil
Ja.
ich kann mit meinen Kindern nicht in jedes Schwimmbad gehen, weil Tore muss warmes Wasser haben. Ne? Der schafft das mit seinem Herzen nicht in dem kalten Wasser da und
Ja.
dann friert der. Also es muss halt, das ist alles so ein Zeitaufwand.
Ja, das kennen wir. Schwimmen ist
Laufen und
immer.
Fahrradfahren ist halt raus und tschüss.
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Wir wollten auch, also jetzt ganz grundsätzlich so, es gibt ja auch nächstes Jahr noch und das Jahr danach. Und wir sind ja immer Botschafter für diesen schönen Sport. Und wir können dich beruhigen. Also schwimmen lernen oder auch kraulen lernen, das müssen ganz viele später noch. Wir haben da auch nicht alle Grundsteine gelegt in der Kindheit. Das ist überhaupt kein Ding. Wir wollten einfach nur so ein bisschen. Vielleicht können wir ja nächstes Jahr da nochmal was machen, wenn es dieses Jahr nicht mehr klappt. Aber wir wollten grundsätzlich nur abchecken, ob du Interesse hättest so an diesem schönen
Ja, klar.
Sport. Ja.
Du, ganz ehrlich, wir sind ja dann auch immer so ein bisschen ähnlich, ne? Das sind
Ja.
ja so vom Charakter so Challenge-Menschen. Und auch wenn ich da überhaupt keinen Spaß dran habe und ehrlich, schwimmen finde ich richtig kacke. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Auch wenn ich da überhaupt keinen Spaß dran habe, natürlich mache ich das. Ich bin auch so der Typ Iron Man. Weil ich muss das ja schon dann auch mal richtig machen und nicht nur so ein bisschen. Ich sehe mich
Ja.
irgendwann da wirklich an der Startlinie. Einfach nur,
Ja.
weil man dann so einen Haken dran gemacht hat.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Okay, alles klar. Ja,
Ja,
wunderbar.
ich glaube, da haben wir dann später vielleicht auch noch mal eine Möglichkeit drüber zu reden, wenn es dann soweit ist.
Ja,
Für
ja.
heute belassen wir es erstmal dabei. Du lernst auf jeden Fall kraulen und das finde ich super.
Ja.
Das kann man auf jeden Fall auch im Erwachsenenalter. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der hat mit 60 wohl erst kraulen gelernt und der war schon auf Hawaii. Also
Ja,
der
ja,
hat sich
ja,
irgendwie
ja. Also.
qualifiziert. Solche Dinge sind möglich. Dementsprechend.
Ja.
Man wächst an seinen Aufgaben und an seinen Herausforderungen. Wir
Richtig.
fanden es extrem inspirierend und finden es immer noch inspirierend, wie du mit all diesen Hürden und Problemen umgehst und wie du sie quasi positiv umwandelst und ja, aus jeder Herausforderung quasi eine Challenge machst und auch noch andere Leute dazu motivierst,
Ja.
da mitzuziehen und dadurch ganz viel positive Energie verstrahlst. Also ich habe es jetzt hier gemerkt bei unserem Zoom-Call. Ich sehe dich natürlich, aber ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer das auch
Gehört haben.
akustisch ein bisschen mitbekommen haben. Genau.
Ja, ansonsten hören wir uns nach deinem ersten großen Triathlon wieder. Dann laden wir dich wieder ein und sprechen darüber, wie die Erfahrung da war und ob sich Trailrunning jetzt doch eher im Hintergrund be bewegt und Triathlon viel besser ist oder nicht. Da bin ich gespannt.
Niemals.
Ja, das wird uns auf jeden Fall freuen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns Ende November und
Boah, ja.
sind gespannt, wie das wird, mit dir so den ganzen Tag zu laufen.
Ich freue mich voll.
Wir freuen uns auch.
Wir uns auch,
Bis
ja.
dahin alles Gute und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Jawohl, bis dann.
Ciao.
Oh.